Die DEL-Gruppe Nord lassen wir hinter uns und jetzt geht's ab in den Süden. Und damit erst einmal hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Pinguine Backstage. Natürlich wieder mit mir, mit Anouk van der Vliet. Und ja, sagen wir mal, wie es ist. Mega erfolgreich war das bis hierhin jetzt nicht, ne? Aber ich bin da ziemlich optimistisch. Das kommt noch. Umso schöner ist es doch zu sehen, wie sich die Einzelnen, gerade die jungen Spieler, entwickeln. So wie Alex Blank, ne? Aus der Oberliga geholt, spielt er jetzt eine richtig, richtig große Rolle, hat auch Sergej Savelyas schon gesagt. Und über diese Rolle möchte ich super gerne mit ihm sprechen. Wir haben ihn eingeladen und uns damit quasi eine ganz besondere Situation geschaffen, denn sein Papa, der hat mir hier in diesem Podcast bei Pinguine Backstage auch schon Rede und Antwort gestanden. Und wie sagt man so schön? Wie der Vater, so der Sohn. Hallo Alex Blank.
Hallo.
Alex, wie geht's?
Mir geht's gut.
Ja?
Ja, muss man die Niederlage ein bisschen verarbeiten, aber das passt schon.
Aber du hast ja getroffen, das macht's dann besser, oder?
Naja, Niederlage ist Niederlage. Klar freut man sich, dass man getroffen hat, aber zu verlieren macht keinen Spaß.
Ja, da hast du recht. Aber das musstet ihr ja in dieser Saison leider häufiger irgendwie verkraften, ne?
Ja, leider schon.
Gewöhnt man sich da irgendwann dran?
ans Verlieren gewöhnt man sich nie. Vor allem, wenn man immer gewinnen will, dann kann man sich nicht ans Verlieren gewöhnen. Egal, wie oft man verliert.
Wäre auch eigentlich blöd, wenn man sich daran gewöhnt, oder?
Ja.
Wie ist das für dich jetzt? Du bist jetzt quasi wieder zurück in Krefeld und rockst das diese Saison, das kann man, glaube ich, so sagen. Sergej Savelyas hat dich ja in einer Pressemitteilung als wichtige Säule des Teams bezeichnet. Wie fühlt sich das an?
Ja, also ich hätte niemals gedacht, als ich zurück nach Krefeld komme, dass ich überhaupt hier in der DEL spielen werde, weil ich habe eigentlich erstmal eingeplant, in der Oberliga zu spielen. Und dass es da in der Oberliga auch so gut läuft, hätte ich auch nicht gedacht. Und dass ich dann hier hochkomme und dann so viel Eiszeit bekomme und das Vertrauen vom Trainer bekomme. Also ich habe auch damals beim Mike das Vertrauen bekommen, jetzt auch beim Clark kriege ich das Vertrauen, spiele Überzahl, spiele 5 gegen 5, auch in den letzten Minuten bin ich auf dem Eis oder auch in Overtime. Und wenn man das Vertrauen vom Trainer kriegt, dann versucht man es natürlich auch bestmöglich zurückzugeben. Und deswegen denke ich auch, dass es dann läuft, dass ich mein eigenes Spiel spiele und ja.
Wie war das so, als es sich dann herauskristallisierte, okay, ich kann jetzt mehr spielen und ich bin auch richtig gut und ich kann auch Overtime spielen und ich kann auch was weiß ich was spielen?
Ja, klar, es ist was Besonderes für einen jungen Spieler in der DL, so viel Eiszeit zu kriegen, aber irgendwann hat man halt seine Routine drin und das ist immer noch was Besonderes, aber man denkt jetzt auf dem Eis gar nicht drüber nach, so, oh, jetzt spiele ich DL in der Overtime und alles, man spielt einfach Eishockey. Und ich finde es auch wichtig, so zu denken, dass es einfach nur Eishockey ist und nicht immer denkt, oh, das ist jetzt die DEL, jetzt muss ich mich irgendwie verstecken oder irgendwas anderes machen, was ich sonst halt anders machen würde. Einfach sein eigenes Spiel spielen. Und ich denke auch mal, dass ich nach oben geholt wurde, weil ich halt mein eigenes Spiel spiele. Und deswegen versuche ich das auch einfach weiterhin durchzuziehen.
So ein bisschen abgezockt sein?
Ja.
Jetzt bist du ja noch relativ jung, ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 19, ne?
Ja.
Und ihr seid ja generell eine junge Mannschaft, aber dann sind da ja auch noch ein paar dabei, die einen Ticken älter sind. Fühlt man sich da nochmal besonders jung oder denkt man sich, hey, ich kann ja mithalten, wo ist das Problem?
Klar, als junger Spieler hat man immer ein bisschen erstmal seine Gedanken mit den älteren Spielern, aber bei uns, da fühlt man sich einfach wohl in der Mannschaft. Also da gibt keiner einem das Gefühl, dass du jetzt der Jüngere bist oder dass du der Ältere bist. Also da spricht jeder mit dem ganz normal und die Jungen sind gut drauf und die älteren Spieler sind gut drauf und deswegen passt die Chemie bei uns in der Mannschaft.
Also ich kenne das von Herford zum Beispiel, dass es da so Spielerpaten gibt. Gibt es das bei euch auch noch?
Nee,
wahrscheinlich
also
nicht,
Spielerpaten
ne?
Gibt es nicht bei uns. Nee. Der Olsen, der ist auch Mittelstürmer zum Beispiel und ich muss sagen, der hilft mir sehr viel auch, was zum Beispiel die Bullies angeht, weil der ist ja ein überragender Bullyspieler und wenn ich da meine Bedenken habe, wo ich vielleicht Hilfe brauchen könnte, da hilft er mir mal weiter oder auch in Überzahl, ich spiele mit dem Überzahl zusammen, da hilft er mir mal, was ich vielleicht besser machen kann und ja.
Glaubst du, dass das so ein bisschen, also dass dieser Mix zwischen ein bisschen älteren Spielern, also was heißt älter, ne? Die hauen mir auch eine rein, wenn die hören, dass ich die als älter bezeichne, aber im Vergleich zu euch jungen Spielern, glaubst du, dass das so ein bisschen auch der Schlüssel ist? Also ich meine, dass ihr viel von denen lernt, aber vielleicht dann auch nochmal ein bisschen frisches Blut reinbringt?
Ja, klar, also es ist eine gute Mischung, weil als junger Spieler ist es immer gut, dass man von älteren Spielern lernen kann, da die Jungs halt auch sehr viel Erfahrung haben. Manche haben schon 10, 12 Jahre DL gespielt, manche haben auch in Amerika gespielt oder in Russland und da kann man die Erfahrung mitnehmen als junger Spieler und ich finde auch als junger Spieler ist es sehr wichtig, so eine Erfahrung mitzunehmen, auch von den älteren Spielern und die jungen Spieler versuchen dann halt auch auf dem Eis ein bisschen mehr Wind zu machen, vielleicht weil wir einen Ticken schneller sind und mal härteres Vorcheck laufen können, aber die erfahrenen Spieler sind dann in den wichtigen Momenten da, in den letzten Minuten, wo man mehr Erfahrung braucht als die Schnelligkeit.
Ist das so ein Thema bei euch, so nach dem Motto, ich bin noch ein bisschen schneller, weil ich bin jünger?
Nein, das ist kein Thema für uns. Also normalerweise sagt man ja einfach, klar gibt es auch ältere Spieler, die sehr schnell sind, aber ich meine jetzt, dass die jungen Spieler immer noch dieses Feuer und diese Spritzigkeit mitnehmen, da sie halt jung sind und auch viel mehr Eiszeit kriegen wollen oder halt sich das erarbeiten wollen, dass sie auch irgendwann mal dann dastehen, wo die älteren Spieler jetzt stehen.
Okay, also muss man das eigentlich gönnen, ja?
Ja.
Ja. Jetzt bist du ja auch noch so in so einer, sagen wir mal, besonderen Situation, ne? Du hast eben gesagt, du hast gar nicht damit gerechnet, so viel Eiszeit zu kriegen oder überhaupt in der DEL zu spielen. Spielt das eine Rolle, dass dein Vater irgendwie im Verein ist? Sind, wenn wir in dem Bild bleiben, riesengroße Schlittschuhe, in die du da trittst?
Nee, also ehrlich gesagt denke ich darüber gar nicht nach, weil ich denke halt, dass mein Papa hier zwar, der hat hier lange gespielt und auch gut gespielt, aber dass ich meinen eigenen Weg gehen will und da denke ich gar nicht viel darüber nach, was mein Papa gemacht hat oder wie er es gemacht hat, sondern versuche einfach meinen eigenen Weg da zu gehen.
Wie ist das wohl bei Blanks am Essenstisch?
Zu Hause am Essenstisch reden wir eher weniger über Eishockey. Das Eishockey ist bei uns hier in der Kabine, aber zu Hause reden wir mehr über die familiären Sachen, jetzt nicht viel über Eishockey. Klar kommt manchmal das Thema auf Eishockey, zum Beispiel, wenn man gestern aus Bremerhaven um 3 Uhr nachts zurückkommt, dass man da noch ein bisschen über das Spiel spricht, aber jetzt mittags am Essenstisch, da reden wir jetzt nicht über das Training vom heute Morgen oder sonst noch irgendwas.
Also ist jetzt nicht so, dass du noch mal eine extra Laufrunde laufen musst, weil Papa das
Nee,
sagt.
das nicht.
Wie ist das so, wenn man den Papa so im Trainerstab hat?
Puh, ich habe ja schon 2 Jahre in Iserlohn mit dem gearbeitet. Also der war ja 2 Jahre in Iserlohn mein U20-Trainer und ich muss sagen, am Anfang in Iserlohn war es schon ein bisschen schwierig, da wir in Iserlohn zusammen in einer Wohnung gewohnt haben und noch dann immer in der Eishalle aufeinander hingen. Und klar ist es am
Boah.
Anfang nicht so einfach, vor allem wenn man die Situation noch nicht kannte, dass man versuchen muss, das Papa-Sein und das Trainer-Sein zu unterscheiden. Aber nach ein paar Monaten haben wir es gut hinbekommen und jetzt können wir es sehr gut unterscheiden. Also in der Kabine, da gibt es keinen Papa für mich, da habe ich nur den Trainer da und ich bin nicht sein Sohn, sondern nur sein Spieler und zu Hause ist dann wieder mein Papa. Deswegen denke ich auch, reden wir eher weniger über Eishockey zu Hause, weil wir das halt auch jetzt mittlerweile so gut unterscheiden können.
Sprecht ihr euch denn als Trainer an oder sagst du Papa?
Nee, ich sage Boris in der Kabine.
Das macht wahrscheinlich auch schon, ne?
Ja.
So diese Ansprache.
Ja.
Haben die anderen da irgendwie eine Befürchtung gehabt? So nach dem Motto, ah, guck mal, jetzt kriegt er mehr Eiszeit, weil der Papa da ist?
Nee, ich denke nicht. Ich denke, dass die meisten Jungs mir auch dabei geholfen haben, die Eiszeit zu kriegen und mir da immer weitergeholfen haben mit Tipps und allem anderen. Und ich denke nicht, dass die jetzt sagen, oh, der spielt jetzt nur, weil sein Papa da Trainer ist. Ich denke auch, vielleicht merken die auch, dass ich mich sehr anstrenge und dass ich auch da mein Spiel spiele und deswegen auch gar nicht so eine Befürchtung haben.
Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn die Mama oder der Papa einem Praktikum verschafft, jetzt mal, um in meiner Welt zu bleiben, dass man sich dann nochmal extra Mühe gibt, weil man dann beweisen will, hey, ich kann das auch und ich mache das jetzt nicht nur, weil hier Vitamin B und so, sondern ich reiß mir jetzt nochmal extra den Hintern auf, um zu beweisen, dass ich das auch kann.
Immer noch nicht mehr, aber am Anfang hatte ich das Gefühl, dass ich dachte, wenn ich jetzt viel Eiszeit kriege, dass ich jetzt auch quasi bestätigen muss, wieso ich so viel Eiszeit kriege, dass ich halt nochmal einen extra Schritt mache, dass ich halt versuche, meine Plays durchzuziehen, dass halt keiner sagen kann, ja, der spielt jetzt nur, weil sein Papa Trainer ist, sondern einfach halt, dass ich mich selber als Spieler bestätige, nicht als Trainersohn, sondern einfach nur, dass ich dann als Spieler respektiert werde.
Ja, dass man sich gar nicht so eine Angriffsfläche bietet, ne? So nach dem Motto, guck mal, der hat das verkackt und bleibt trotzdem auf dem Eis, sondern dass man sagen kann, hey, ich mach doch die Tore oder ich weiß was ich, ne?
Ja, aber bei uns in der Mannschaft ist das eh nicht so. Also da habe ich noch nie das Gefühl bekommen, dass mich da jemand jetzt so behandelt hat, dass ich jetzt ohne nur spiele, weil ich der Trainersohn bin. Und das gibt auch dann ein Gefühl, auch in der Mannschaft gut angekommen zu sein. Und ich habe vom Tag 1 nicht das Gefühl bekommen von den Jungs, dass ich jetzt nur spiele, weil mein Papa Trainer ist.
Ich habe das jetzt in den letzten Folgen schon häufiger gemerkt. Ihr scheint eine ziemlich, ziemlich coole Truppe zu sein, oder? Kaum Missgunst oder was weiß ich nicht, dass man sich da gegenseitig irgendwie blöd anmacht. Das scheint trotz des, sagen wir mal, mäßigen Erfolgs zum Teil, ganz gut zu laufen, oder?
Ja, klar. Also wir haben eine sehr gute Truppe, da versteht sich jeder gut auch. Die russischen Spieler haben sich gut eingefunden und man hat immer Spaß in der Kabine. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass man halt solche Faktoren in der Kabine hat, dass die Leute auch Spaß haben, dass man Spaß hat, zum Training zu kommen und dass man eine gute Truppe in der Kabine sitzen hat. Und ich denke auch, dass wir jetzt uns langsam als Mannschaft auch immer verbessern. Das hat auch was mit Zusammenhalt zu tun, weil dass wir nicht die Köpfe hängen lassen nach den ersten 9 Saisonspielen, wo wir alle 9 verloren haben und das ist dann sowas auch sehr wichtig.
Ja, und dann kommt auch sowas eben nicht auf wie, ja, guck mal, jetzt spielt er nur, weil der Papa da ist, ne?
Ja.
Du bist ja nicht als Eishockeyspieler geboren, ne? Hast du das, war das so deine eigene Motivation, gesagt, ich will das jetzt unbedingt?
Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, als ich das erstmal auf dem Eis stand. Also ich weiß nur, dass es mit 3,5, mit 4 Jahren war beim Peter Kaczmarek in der Laufschule, in der Rheinathalle damals.
Der Peter.
Da war ich dann in der Laufschule mit dem Tim Stößle zusammen. Und dann sind wir da auch dann von da aus direkt zu den Bambinis gegangen, nach ein paar Wochen Laufschule. Und ja, aber die wichtige Entscheidung, ich habe damals Fußball und Eishockey gespielt und dann mit 19 Jahren, mit 9 Jahren war das, glaube ich, da musste ich mich entscheiden, Fußball oder Eishockey, weil beides sehr ernst wurde, weil ich da auf beiden Seiten fast jeden Tag Training hatte. Und dann meinte mein Papa zu mir, entscheide ich Fußball oder Eishockey, aber jetzt entscheide ich nicht nur für Eishockey, weil ich Eishockey spiele, sondern guck einfach, was dir mehr gefällt. Aber da mein Herz immer Eishockey gesagt hat und ich auch immer nur Eishockey spielen wollte und Fußball nur eine Nebensache war, habe ich mich dann für Eishockey entschieden.
Also bereust du die Entscheidung nicht?
Nein.
Das kam sehr entschieden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber als du dann zurück nach Krefeld gekommen bist, hat irgendwer gesagt, es freut uns, dass wir Alex wieder zu Hause begrüßen dürfen.
Krefeld ist immer meine Heimat gewesen und auch wenn ich in Salzburg oder in Iserlohn war, immer Krefeld war in meinem Herzen und ich wollte auch immer irgendwann mal nach Krefeld wieder zurück und in dem Sommer habe ich es dann auch gemacht und ich fühle mich sehr wohl hier.
Warst du nicht ein bisschen davon abgehalten, sage ich mal, was hier so passiert ist, wie unruhig es teilweise war?
Nee, also ich bin ja im Sommer hierhin gewechselt. Also ich glaube im April habe ich dann mit dem Elmar mich abgesprochen, dass ich dann nach Krefeld zur Oberliga komme und da habe ich das Ganze noch gar nicht so mitbekommen und auch während des Magenta Cups am Anfang habe ich auch alles gar nicht so mitbekommen, weil ich ja bei der Oberliga gespielt habe und mich darauf fokussiert habe. Und ich kam ja dann wieder zurück, auch als ein bisschen mehr wieder Ruhe drin war und die ganzen neuen Spieler dann kamen wie Olsen und Kasums. Also so viel von der ganzen Unruhe habe ich jetzt nicht mitbekommen.
Also hast du es eigentlich genau richtig gemacht, ne?
Wie man sieht.
Wenn du jetzt sagst, okay, viel Oberliga gespielt und dann aber den Schritt in die DEL, was meinst du ist der größte Unterschied zwischen dem Spiel in der Oberliga und in der DEL?
In der DEL hat man viel weniger Zeit, wenn man die Scheibe annimmt. Man muss immer direkt Kopf um haben. Meistens sollte man noch am besten vorher schon gucken, bevor man die Scheibe annimmt, weil die Spieler gehen sehr aggressiv auf dich drauf, die checken hart. Natürlich ist das Spiel auch viel schneller und das macht den großen Unterschied zwischen Oberliga und der DL.
Wo du gerade sagst, die checken hart. Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel es war, aber da hast du ja ordentlich kassiert, oder? War das nicht da, wo du irgendwie so richtig gegen die Bande gebamst wurdest?
Ja, zwar gegen Wolfsburg, da wo ich 2 Checks von hinten bekommen habe, ja.
Also ich habe es ja logischerweise nur im Fernsehen gesehen, aber das sah von außen schon, hab ich aus. Wie fühlt sich sowas an?
Ich sag mal so, wenn man drauf vorbereitet ist, dann tut's weniger weh, als wenn es unerwartet kommt. Also beim Spiel gegen Wolfsburg habe ich mich auch 2-mal bewusst reingedreht, genau damit der mich so checkt, dass das dann eine Strafe wird, damit wir dann Überzahl haben.
Ah.
Klar tut's dann einem weh, aber wenn man dadurch eine Strafe rausholt, dann ist es natürlich immer besser.
Das ist der Plan dahinter. Verstehe. Also habe ich beim nächsten Mal kein Mitleid mehr, ja?
Okay.
Jetzt müsste ich wahrscheinlich eher deinen Papa fragen. Wenn der das so sieht, weiß ich nicht, wenn du da tatsächlich jetzt so ein unvorbereiteter Check kommt, was denkt der dann? Was meinst du? Also ich habe zum Beispiel mit Laurin und Konstantin gesprochen und er meinte, ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden es war, dass sie schon den ersten Moment immer so ein bisschen schlucken müssen, wenn der andere ordentlich was abkriegt.
Also gestern gegen Bremerhaven habe ich mich ja auch einmal so reingedreht, dass ich da mit dem Kopf komplett in der Bande eingeschlagen bin. Und da habe ich dann gestern Abend noch mit meinem Papa drüber geredet und er meinte, dass er schon im ersten Moment ein bisschen Angst hatte, weil trotzdem hat man dann im Hintergedanken wahrscheinlich noch, dass ich sein Sohn bin und dass er dann sich erstmal Sorgen macht kurz, so wie jeder Vater es machen würde. Aber dann, als ich aufgestanden bin, war er wieder beruhigt.
Er kann es ja vielleicht auch nochmal immer ein bisschen anders einschätzen, ne?
Ja.
Also ich meine, für mich, ich sehe das nur, denke mir, ach du Scheiße. Und er sieht dann wahrscheinlich eher, ja, hat er gut gemacht. Grundsätzlich so, wie fühlt sich das jetzt für dich an, da zu sein und dann auch wirklich so diese taktischen Entscheidungen für die Mannschaft zu treffen und zu sagen, ich drehe mich da jetzt ein, damit der mich checkt, damit die eine Strafe kriegen. Also ich meine, es ist ja schon eine tragende Rolle für dich, oder?
Ja, also ich denke jetzt nicht, dass jeder weiß, dass ich die Rolle übernehmen will, dass ich mich da jetzt reindrehe, um eine Strafe rauszuholen. Aber ich sag mal so, dass ich in der Mannschaft auf jeden Fall angekommen bin und jede Rolle, die ich dann vom Trainer auch bekomme, also der Trainer hat mir jetzt nicht die Rolle gegeben, dass ich mich da jetzt reindrehen soll, dass ich gecheckt werde, aber dass ich die Rolle, die ich bekomme, dann auch versuche, voll auszuschöpfen. Und da ich zurzeit die Rolle habe, die ich mir auch erwünsche als Mittelstürmer und mehr versuche, Spielmacher zu sein, anstatt die Scheibe nur tief zu schießen, vorzuchecken. Deswegen, da fühle ich mich auch sehr wohl in meiner Rolle und versuche die auch voll auszuüben.
Hat das auch was gebracht, dass du dann zwischenzeitlich eben nicht in Krefeld warst, sondern beispielsweise in Salzburg?
Ob das was gebracht hat, weiß man nie. Also in Salzburg war es so, dass ich da quasi hingekommen bin und nicht alles genutzt habe, was man da nutzen kann. In Salzburg hat man Top-Voraussetzungen mit den ganzen Trainern und Fitness und was man auch alles hat und den ganzen Tests und Psychologen alles. Aber ich denke, da ich damals sehr jung mit 14 schon hingegangen bin, bis ich 16 war, und da habe ich das alles noch nicht so ganz realisiert, und da hat man schon die Chance, mit 14 Jahren sehr professionell behandelt zu werden. Und ich glaube, das habe ich da einfach nur genossen, aber so richtig hart dafür gearbeitet habe ich da nicht. Und ich glaube, das hat mich vielleicht auch in meiner Entwicklung ein bisschen zurückgeworfen. Aber ich denke, das hat mir auch diesen Stoß gegeben, dann in Iserlohn noch härter zu arbeiten. Und ich denke deswegen, weil ich aus Salzburg damals früher weggegangen bin, um nach Iserlohn zu kommen, zu meinem Papa, das hat mir dann den guten Schub gegeben, dass ich jetzt dastehe, wo ich bin. Und ob man jetzt sagt, wenn ich jetzt nach Salzburg nicht gegangen wäre, sondern die ganze Zeit in Krefeld geblieben, ob da was anderes draus geworden wäre, weiß man ja nie. Deswegen denke ich mal, den Weg, den ich gegangen bin, war schon ganz gut.
Ist ja auch schon ziemlich erwachsen zu sagen, ich war einfach zu jung, ich habe das gar nicht so richtig wertgeschätzt oder für mich genutzt, was die mir da alles angeboten haben, ne?
Ja.
Wenn ich überlege, was ich so mit 14, 15, 16, 17 im Kopf hatte, war das alles andere als mich sportlich so weiterzuentwickeln. Ich hatte einfach andere Sachen im Kopf. Du bist jetzt 19, denkt man nicht so, boah, mal ordentlich einen drauf machen mit den Jungs, ohne den Gedanken daran, dass morgen wieder Training ist?
Nee, also bei mir, wenn ich jetzt am nächsten Tag Training habe, dann würde ich gar erst recht nicht einen drauf machen. Also da denkt man immer am nächsten Tag, ich muss fit fürs Training sein, und da geht man am besten früher schlafen. Und jeder Tag ist ja auch ein neuer Tag, und man muss ja immer wieder Gas geben und im Training Gas geben. Weil wenn du auch im Training kein Gas gibst, dann kann auch der Trainer sagen, du strengst dich nicht im Training an, dann spielst du halt nächstes Spiel nicht. Und genau das will man ja auch vermeiden. Und deswegen sollte man gar nicht über solche Sachen nachdenken. Klar kann man dann im Sommer, wenn man Off-Season hat, mal mit den Jungs ab und zu einmal im Monat irgendwo hingehen und dann drauf machen. Aber ich denke jetzt nicht, dass es so wichtig ist jetzt in unserer Zeit. Vor allem, wenn man die Chance hat, in der DL zu spielen, da sollte man sich eher darüber Gedanken machen, wie man seine Karriere weiterführt und nicht. Das drauf machen kann man immer noch im Nachhinein dann irgendwann mal machen.
Wenn man zu alt für Eishockey ist.
Ja.
Was hat man dann für ein Umfeld?
Also meine meisten Freunde spielen auch Eishockey. Also ich habe eigentlich nur Freunde, die Eishockey spielen, weil schulische Freunde habe ich nur in der Klasse quasi, aber mit denen mache ich jetzt nichts in der Freizeit, und so mit den Jungs vom Eishockey, mit denen mache ich auch was in der Freizeit. Also von ein paar Jungs von der Oberliga oder auch mit Leuten, die ich schon länger kenne aus meiner Jugend damals, mit denen mache ich eher was, und die können ja alles nachvollziehen, weil die spielen ja selber Eishockey.
Ich wollte gerade sagen, das macht es dann einfacher, ne?
Ja.
Du hast gerade die Schule angesprochen. Was für eine Rolle spielt das, wenn man so erfolgreich jetzt im Sport ist?
Ich bin gerade dabei, mein Fachabi zu Ende zu machen, und dann belasse ich es auch beim Fachabi, damit ich mich danach voll aufs Eishockey konzentrieren kann. Aber ich finde wichtig, dass man wenigstens irgendwas nebenbei hat, Fachabi oder auch Abi oder eine Ausbildung oder irgendwas, dass man zwei Standbeine hat und nicht nur sich voll aufs Eishockey fokussiert. Weil es kann immer mal passieren, dass man dann irgendeine schwertragende Verletzung hat und dann nicht mehr Eishockey spielen kann, und dann steht man da dumm da.
War das auch so ein bisschen Voraussetzung von zu Hause?
Ja, war es. Also meine Mutter ist da sehr pingelig, dass die meinte, ich soll auf jeden Fall mein Fachabi zu Ende. Also erstmal war die ganze Zeit dafür, dass ich mein Abi zu Ende mache, als ich noch in der Oberliga gespielt habe, aber da, wo es jetzt so gut mit der DL geklappt hat und hier bei den Pinguinen, und dass ich dann meinen Vertrag auch für 2 Jahre verlängert habe, das gab es dann schon manche Faktoren, die dann gegen mein Abi, aber dann für mein Fachabi halt gesprochen haben.
Die arme Mama, ne? Was die alles aushalten muss.
Ja, die kennt's ja nicht anders. wenn der Mann davor Eishockeyspieler war und jetzt der Sohn, das macht, glaube ich, nicht großartig was für sie aus. Aber meine Mutter kam selber aus dem Leistungssport. Sie hat früher Schwimmen gemacht, und da war ihr Papa auch Trainer. Und da kann sie mich auch oft nachvollziehen, wenn ich da mal früher Streitigkeiten mit meinem Papa hatte. Und weil sie weiß das selber, wie das ist, wenn der Papa Trainer ist, und dass der Papa dann immer ein bisschen härter zu einem ist.
Das sind ganz schön gute Voraussetzungen bei euch da, ne?
Ja, so sehe ich es. Also mit einem Papa, der selber 900 DL-Spiele hat, hat man, glaube ich, Top-Voraussetzungen dann auch, so viele DL-Spiele wie möglich zu machen, und der kann einem immer weiterhelfen und Tipps geben, und das haben nicht viele Leute zu Hause, und das schätze ich auch.
Wenn ich den jetzt fragen würde, wie ist der Alex denn so, was würde der mir sagen?
Also ich glaube, der würde sagen, dass ich ab und zu ein bisschen zu faul bin, aber...
Echt?
Ja, was Schule angeht und alles, bin ich schon ein fauler Mensch, aber dass ich trotzdem ehrgeizig bin und versuche immer mein Bestes zu geben. Und
aber faul nur mit allem, was nicht mit Eishockey zu tun hat, oder was?
Ja, also klar, manchmal muss man sich dann zwingen, mal in den Kraftraum zu gehen, Krafttraining zu machen, weil als Eisspieler stehst du natürlich lieber auf dem Eis, anstatt im Kraftraum tust Gewichte stemmen. Aber
das habe ich auch schon gehört.
Dazu muss ich mich auch manchmal noch motivieren und dann brauche ich auch manchmal einen Arschtritt, aber sonst alles, was mit Eishockey zu tun hat, da bin ich immer voll motiviert.
Da bist du auch nicht der Einzige, der nicht so Bock auf Kraftraum hat, ne?
Nee, ich denke nicht. Ich glaube, da gibt es auch ein paar andere.
Ja, ich hörte schon von einigen. Das ist ganz witzig zu hören, wer keinen Bock hat und wer dann derjenige ist, der den Arschtritt verpasst. Von wem kriegst du den Arschtritt?
Vom Szymanski oft. Ich kenne ja den Schimmel schon länger, schon damals, als mein Papa hier gespielt hat, bin ich ja schon als kleiner Bursche da durch die Kabine gelaufen, hab den Szymanski mal ein bisschen geärgert und hab mal gesagt, dass ich gleich groß bin wie er, obwohl ich 9 Jahre alt war. Und ja, und jetzt verleiht er mir immer einen Arschtritt, damit ich mit dem ins Krafttraining gehe. Und auf dem Eis verleiht er mir auch einen Arschtritt, wenn ich ein bisschen mehr Gas geben soll und alles.
Jetzt kriegst du es alles zurück, oder was?
Ja.
So ist das manchmal, ne? Wo soll's noch hingehen mit dir?
Ja, ich hoffe, dass wir die Saison noch so gut wie möglich zu Ende spielen, dass wir die Südgruppe, dass wir die Jungs da drüben ein bisschen ärgern können, damit die um die Playoff-Plätze ein bisschen noch zittern müssen. Aber ich denke mal, dass wir dann nächste Saison eine gute Mannschaft hier haben und dass wir auch dann um die Playoff-Plätze kämpfen und auch in den Playoffs dann spielen. Und ich versuche dann natürlich meine Leistung auch, klar war die Saison gut für mich, aber dass man halt noch an diese Leistung anknüpft und versucht, immer besser zu werden und dass ich mich dann in den nächsten 2 Jahren hier, die ich habe, gut weiterentwickle, dass ich dann mehr Punkte mache, dass ich besser spiele und eine gute Rolle hier übernehme und versuche, Führungsspieler zu sein. Und ich denke, das sind hier meine Ziele erstmal für die nächsten 2 Jahre.
Also nichts mit Ausruhen auf den Lorbeeren jetzt?
Nein, mit 19 Jahren sollte man sich nicht ausruhen.
Sehr gut. Letzte Frage, so beende ich immer diesen Podcast tatsächlich. Was ist für dich Familie, Heimat und Nähe?
Ja, für mich hat es in Krefeld natürlich eine sehr große Bedeutung, weil ich denke, dass ich hier mit Krefeld, dass es meine Stadt ist und hier bin ich ja aufgewachsen. Meine Familie wohnt hier, meine Freunde sind hier, mein Heimatverein ist direkt eine Straßenseite rüber und die Kabine, die kenne ich auch schon sehr lange. Ich fühle mich hier einfach nur wohl und ich kann einfach mit dem Griffen so viel verbinden, weil ich weiß, wie es ist, hier mit den Fans zu spielen, weil ich damals selber hier auf der Tribüne stand und meinem Dad zugeguckt habe. Und das sind einfach Sachen, die mich hier sehr binden und das auch ein großer Faktor war, wieso ich hier auch wieder für 2 Jahre verlängert habe, weil ich mich hier einfach so wohlfühle und weil hier mein Umfeld einfach stimmt.
Wenn du jetzt gerade sagst, selbst auf der Tribüne gestanden mit den Fans, ist man da sehr traurig, dass das aktuell nicht geht?
Ja, also klar, ich kenne es jetzt noch nicht so gut. Also ich weiß, wie das hier ist, auf der Tribüne zu stehen, aber ich weiß nicht, wie es ist, auf dem Eis zu stehen, wenn die Fans da sind. Klar war ich nur früher immer bei der Ehrenrunde dabei, wenn ich da mit meinen Schuhen aufs Eis gelaufen bin, für die Laola-Welle da. Aber ich denke, in Krefeld sind die Fans überragend. Und wenn man da von der Nordtribüne steht und von denen angefeuert wird, dann ist es natürlich immer ein großer Faktor, wieso man dann auch immer noch mehr Gas geben will. Und das ist ein bisschen komisch, ohne Fans zu spielen. Man fühlt sich wie bei irgendeinem Freundschaftsspiel oder da ist einfach gar keine Stimmung in der Eishalle. Da hört man nur die Schiri schreien oder die Trainer rumschreien oder man kriegt einfach keinen Ansporn von den Fans. Und das macht auch einen ein bisschen traurig, aber ich hoffe auch einfach, dass wir ab nächstes Jahr wenigstens ein paar Fans hier zu in die Eishalle kommen und uns anfeuern. Und das gibt dann immer einen noch ein bisschen den Extrakick.
Das ist auch als Zuschauer total komisch, muss ich sagen. Also man hört halt einfach alles. Und teilweise Dinge, die man halt einfach auch nicht hören will. Das ist echt super seltsam. Alex, ich danke dir für deine Offenheit. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Erfolg auf noch mehr Tore und die guten nächsten 2 Jahre, oder?
Ja, danke schön.
Danke dir, mach's gut, ne?
Ja, tschüss.
Da haben wir ganz schön viel erfahren über Alex Blank, ne? Richtig cool, vielen Dank dafür. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, danke euch zu sagen fürs Zuhören. Und wenn ihr gerne nochmal reinhören wollt, was Papa Blank so gesagt hat, dann müsst ihr ein bisschen hochscrollen und nach der Folge mit Boris Blank suchen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wir hören uns wieder am 3. Donnerstag im April. Und bis dahin, bleibt gesund.